Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht. So schön, dass du zuhörst. Wir gehen in dieser Folge auf Kleinandelfingen im Kanton Zürich zu Elisabeth Bührer. Sie wohnt dort zusammen mit ihrem erwachsenen Kind, wo sie zu einem grossen Teil allein grossgezogen hat. Elisabeth ist Witwe. Im Jahr 2007 ist ihr Mann nach einer kurzen, schweren Krankheit gestorben und hat sie mit 4 zum Teil noch kleinen Kind zurückgelassen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das schafft. Den Verlust vom Partner verarbeiten und gleichzeitig für 4 Kinder da sein, ihre Trauer auffangen und schauen, dass der Karren irgendwie weiterläuft. Zusätzlich hat Elisabeth auch noch müssen damit umgehen, dass die Gesellschaft ihre Trauer bewertet.
Wenn man in einer Trauer ist, schaut das Umfeld, gerade jetzt, wenn auch noch kleine Kinder im Spiel sind, ja, trauert sie vielleicht zu fest, ui, schafft sie es dann? Oder sie trauert vielleicht zu wenig. Oh, ist sie überhaupt bei ihrem Schmerz? Oh, sie trauert immer noch nach so vielen Jahren. Oh, hat sie ihn überhaupt losgelassen? Oder sie ist schon wieder so fröhlich? Also es gibt da wie so auch eine gewisse gesellschaftliche Normen, wie eine richtige Trauer müsste aussehen, weil wann sie müsste fertig sein und so weiter.
Die Elisabeth hat es irgendwie geschafft. Einfach ist es natürlich nicht gewesen. Sie hat durch einen langen Prozess müssen durchgehen. Was ich bei der Elisabeth spannend finde, 7 Jahre nach dem Tod von ihrem Mann hat sie die Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Heute begleitet sie Leute, die jemanden verloren haben. Und da hilft ihr die eigene Erfahrung natürlich auch immer wieder.
Es heisst ja immer, über die Trauer hinwegkommen. Und das ist eigentlich ein falscher Begriff. Es heisst, durch die Trauer hindurchgehen. Und nur wenn man hindurchgeht, durch den Schmerz, durchs Schwere, kommt man, das ist ja wie bei ihrer Geburt. Da muss man auch durch den Schmerz durch und dann kommt ein neues Leben. Das ist eigentlich ein Prinzip.
Ich freue mich auch fest, dass Elisabeth sofort für das Gespräch zugesagt hat. Ich möchte von ihr unbedingt mehr darüber wissen, wie sie Trauer verarbeitet hat, wie ihre Kinder mit dem Verlust umgegangen sind und natürlich auch, was sie als Trauerbegleiterin für konkrete Tipps hat. Elisabeth, du hast ein bewegtes Leben. Wir gehen gerade schon voll rein in deine Geschichte. 2007 ist für dich sehr ein bewegtes Jahr gewesen. Dort hat sich wahrscheinlich dein Leben ziemlich verändert. Du bist Mutter von 4 Kindern, verheiratet gewesen zu dem Zeitpunkt und dein Mann ist krank geworden. Nimm uns doch mal mit in die Zeit im 2007.
Ja, es hat eigentlich schon 2006 angefangen. Mein Mann ist so ziemlich aus heiterem Himmel, sage ich jetzt mal, an Krebs erkrankt und dann auch nur sehr kurz krank gewesen und ist dann Anfang 2007 verstorben, nach 3-monatiger Krankheitszeit.
Also hat das eher einen aggressiven Krebs gehabt, in dem Fall?
Genau, ja. Und ja, dann bin ich auf einmal allein da gestanden, als alleinerziehende Mutter mit 4 noch relativ kleinen Kindern.
Nein, dein jüngste Kind war da knapp 4 gewesen, oder 3 noch?
Ja, 3.
Der älteste 10. Genau. Also wirklich so die Phase, wo die Kinder einem ja enorm brauchen. Ich kann mir das kaum vorstellen, was man da durchmacht, als Mutter, als Ehefrau ja auch. Ja, nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt. Also ich weiss, es ist schon einige Jahre zurück, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen probieren einzutauchen in dem Moment, wo du gewusst hast, hey, mein Mann stirbt und es gibt keine Heilungschance, also er stirbt wirklich und ich bin nachher allein mit diesen Kindern. Ist da vor allem Verzweiflung oder ja, was hast du da für Gefühl gehabt?
Ja, das ist natürlich eine riesige Trauer gewesen, ein riesiger Schmerz, auch eine Angst natürlich, was kommt jetzt auf mich zu? Und wo er dann verstorben ist, auch nochmal ein neues Realisieren. Ja, jetzt ist er wirklich nicht mehr da. Und dann auch die große Lücke spüren, vor allem auch in meinem Herz. Und in meinem Leben und im Leben von meinen Kindern. Und da sind dann ganz unterschiedliche Gefühle natürlich da.
Mhm. Was sind so die ersten Sachen, die du gemacht hast? Weißt, hast du dir gerade Hilfe geholt, gesagt, hey, hört, mein Umfeld, ich brauche euch jetzt? Oder ist dir Hilfe einfach gerade quasi angeboten worden?
Ja, am Anfang ist man einfach so ein bisschen im Funktionieren drin und das ist ja eigentlich auch gut. Das gibt einem selber wie ein bisschen Sicherheit. Ich schaffe das, es geht weiter, auch für meine Kinder. Funktionieren in dem Sinn, dass man natürlich sehr viel muss. Man muss eine Abdankung organisieren, man hat Behördengänge, in meinem Fall einen Rentenantrag stellen und natürlich sind viele Hilfsangebote gekommen. Am Anfang bin ich überflutet gewesen mit Hilfsangeboten. Das hat dann aber relativ schnell auch nachgelassen.
Mhm.
Und ich habe dann auch gelernt, die Hilfsangebote dann zu nehmen, die wirklich auch für Kinder passt haben und für mich passt haben. Weil wir haben zu dem Zeitpunkt neu da gewohnt in diesem Dorf und die Kinder haben wenig Leute kennt, die Hilfsangebote gemacht haben, haben die nicht so gut kennt, auch von unserer Kirche, haben dann auch nicht unbedingt dort hin. Und,
also bist du wie auch ein bisschen alleine gewesen?
Ja.
Kein also, Umfeld jetzt gerade, wo dreht, wo da ist.
Genau, genau. Das war sicher sehr erschwerend.
Mhm.
Und ja, ich hatte eine recht rüstige Mutter. Sie ist dann auch regelmäßig gekommen von Deutschland und hat dann entlastet. Mhm. Genau.
Ich stelle mir so vor, ich meine, da ist ja die eigene Trauer, die eigenen Gefühle, die du hast. Jetzt ist mein Mann, mein Partner, der Mann, den ich das Leben mit ihm geplant habe und wollte verbringen, jetzt ist er nicht mehr da. Die Trauer, die Verzweiflung von, hey, jetzt bin ich als Mutter allein. Und dann siehst du aber auch deine Kinder, die ja auch im Trauer sind. Hey, wie handelst du das? Also es ist ja unglaublich, was du da irgendwie leisten
musst. Mhm. Ja, also ich habe dann relativ gleich auch jemanden gehabt, wo ich hingehen konnte, eine Begleitung. Und das hat mir sehr, sehr geholfen.
Also psychologische
Unterstützung? Ja, sie war eine Ärztin, genau. Sie aber auch ein sehr guten Umgang und Zugang zum Thema Trauer. Und dort konnte ich einfach dann können auch über das reden, was tief in mir drinnen ist. Und das war sehr hilfreich gewesen. Oder auch wenn etwas war, ist jetzt unter der Woche, wo belastend war, habe ich gewusst, dort kann ich das dann bereden.
Mhm.
Und bei den Kindern, wir haben schon auch miteinander Sachen gemacht, Steine bemalt sind zum Friedhof. Aber ich habe gemerkt, ich würde das gerne auch auswärts, also dass ich irgendwo anders könnte hingehen mit dem Thema. Und dort mal hat es noch nicht so das gegeben mit Familientrauerbegleitung. Das mhm. habe ich sehr vermisst. Und jedes Einzelne habe ich eine Zeit lang in einer psychologischen Beratung gehabt. Aber es ist nicht so ganz im so erwünschten Rahmen abgelaufen, wie ich mich das wünscht keine hätte, ja.
Also findest du, sind sie nicht so gut begleitet gewesen, deine Kinder?
Der Jüngste vielleicht noch am ehesten, aber das Thema Trauer ist nicht so, hat nicht so können aufgegriffen werden.
Was würdest du rückblickend jetzt sagen? Was hätten deine Kinder gebraucht? Oder was brauchen Kinder, wo ein Elternteil so auf schnelle Art oder auch, wenn es länger geht, aber wo ein Elternteil verliert?
Also ich finde es ein sehr gutes Konzept, die Kindertrauergruppen, wo es gibt, wo sie andere Kinder treffen, wo auch etwas Ähnliches erlebt haben und wo geleitet wird und wo sie können spielen, aber auch immer wieder Momente gibt, wo man kann über Trauer reden auf eine ganz natürliche Art und Weise.
Mhm.
Und das ist sicher besser, wenn das abgekoppelt ist jetzt von der Mutter.
Genau. Also wenn nicht die Mutter verantwortlich ist, dass das Kind kann dieser Trauer Ausdruck geben.
Genau. Mhm. Oder, ja. Mhm.
Aber wie habt ihr denn das? Habt ihr viel zuhause dann über den Papi geredet? Oder ist das eher so ein bisschen etwas gewesen, wo man ein bisschen gemieden hat?
Nein, gar nicht. Mhm. Man hat immer wieder den Papi, dies und das. Und er hat jetzt das so gemacht. Und das ist immer einfach ganz natürlich. Der Papi war immer das Thema gewesen. Mhm. Ja.
Also würdest du sagen, was hat dir am meisten geholfen in dieser vielleicht ganz akuten Zeit, weißt, am Anfang, wo die ersten Monate, das erste Jahr, wo du alles ja, wo du musst lernen, funktionieren alleine, wo du mit dieser Trauer ganz, ganz fest ja konfrontiert bist. Was war da für dich sehr wichtig im Rückblick?
Immer wieder auch Auszeiten zu haben. Also da ist ja immer wieder mal meine Mutter gekommen, für ein Wochenende zum Beispiel. Und dann habe ich können weggehen, weil manchmal habe ich auch nicht so genau gewusst, was ist Erschöpfung und was ist Trauer. Mhm. Weil es ist einfach sehr viel gewesen. Und dann ist halt auch immer wieder die Ermüdung, Erschöpfung ein Thema gewesen. Und wenn ich einfach ein Wochenende weg, mal richtig ausschlafen und dann mich auch wieder sortieren innerlich, auch dieser Trauer rumgehen, schauen, wo stehe ich.
Und da bist du einfach allein weggegangen.
Ja, und auch dort habe ich müssen merken, es ist wichtig, den Ort, wo ich hingehe, sorgfältig auszuwählen. Dass ich nicht an einem Ort bin, wo ich wieder mit meinem Schmerz konfrontiert werde. Also sprich, kein Ort, wo es jetzt, sagen wir mal, Ehepaare geht oder viel vollständige junge Familie. Aber gleich Leute, wo man kann reden. Mhm. Wo, und ich habe dann auch so einen Ort gefunden, in den Bergen, schöner Ort, wo die Leute einfach hier sind für so stille Tage oder Einkehrtage, sind Einzelgäste gewesen. Und da hätte man können reden, wenn man wollte, oder auch sich zurückziehen. Mhm. Also das ist schon auch sehr wichtig gewesen, den Ort gut auszuwählen, wo man dann hingeht, zum Erholen. Also für mich ist Erholen und Pause vom Alltag etwas vom Wichtigsten gewesen.
Aber das sind ja dann mehr so die Oasen, wo du dir hast müssen schaffen, punktuell. Das hast du ja dann nicht alle Wochen können machen.
Nein.
Hat es etwas gegeben in deinem Alltag, wo du gemerkt hast, das hat dir gut getan, das hat dir geholfen?
Mhm. Ich habe jeden Tag eine Pause gemacht, immer nach dem Mittag. Und dort habe ich mir einfach etwas Gutes getan. Angelegen, schöne Musik, die man gut getan hat, oder etwas aufgeschrieben, oder ein bisschen geschlafen. Das war sicher hilfreich gewesen. Ja.
Ich weiss von dir, dass der Glaube an Gott dir schon immer auch wichtig war, schon vor dem Ereignis, vor dem Verlust. Ist da der Glaube eine Ressource gewesen in dieser Trauerzeit? Oder hat es fast noch schwieriger gemacht im Sinn von, hey Gott, warum hast du das zugelassen? Dass so Fragen dann gross geworden sind.
Ja, also am Anfang auf alle Fälle. Die grosse Frage nach dem Warum. Und die Frage kann man nicht beantworten. Die wird immer falsch sein, wenn man sie beantwortet. Ja. Mhm. Genau. Und die ist trotzdem riesengroß. Und da musste ich meinen Glauben wieder wirklich neu sortieren. Die Frage, gibt es überhaupt einen Gott, der persönlich an meinem Leben interessiert ist? Das war die eine Seite gewesen, aber die andere Seite war etwas von, es ist ja auch der Trost von Gott. Und da ist ein riesiger Schmerz. Und Trost kommt immer dann, wenn etwas ins Leben kommt, wo grösser ist als der Schmerz. Und da sind wir eben bei Gott. Und der schon immer gewesen ist, der heute noch ist und auch immer wird sein. Der allumfassende Gott, wo auch in seinem Wort, also in der Bibel, gibt es ja Vers. Und da ist vor allem einer, hat mir dann auch so etliche Wochen nach dem Tod von meinem Mann sehr viel Boden gegeben. Da steht, fürchte dich nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir. Ich mache dich stark und ich erhalte dich, so ungefähr.
Das ist ein Bibelvers, wenn du den gelesen hast, hat er dich wie ermutigt oder gestärkt. Oder?
Genau, dass er mich wird erhalten, weil ich hatte natürlich auch immer ein bisschen Angst gehabt, dass ich jetzt auch noch sterbe. Das hatte natürlich auch meine Kinder, weil mein Mann ist immer gesund gewesen und das ist so aus heiterem Himmel einfach der Krebs gekommen. Und dann dachte ich, was ist, wenn ich jetzt auch noch Krebs bekomme? So einfach die Gedanken. Und dann habe ich wie gemerkt, einmal, wo ich den Vers gelesen habe, nein, ich werde können meine Kinder aufziehen und sie begleiten ins Leben. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. Sie sind heute alle erwachsen. Und dort habe ich einfach so übernatürliche Sicherheit verspürt, dass er mich wird erhalten, dass ich darf meine Kinder begleiten. Und das andere, was war, ist, in der Bibel hat es auch immer sehr schöne Bilder. Da gibt es ja auch das Bild vom guten Hirten, wo seine Schäfli führt und da geht es auch durchs finstere Tal. Er macht keinen Umweg drumherum, sondern es geht dort durch. Und ins Tal der Angst, im Tal des Todes. Und er ist aber da, er ist bei mir. Und dort habe ich auch immer wieder, schon immer wieder so ein Ringen gewesen, nach dem Hirte, dass ich ihn darf sehen, dass ich seinen Stab kann sehen, der tröstet, so wie es in dem Vers heisst, ihn stecken, wo für mich kämpft. Ja.
Also wo wie das Bild ist, dass Gott eben der gute Hirte ist, der dich durch Dunkelheit durchführt.
Genau, und wo auch der Ausgang kennt von dem Tal. Und das Bild hat mich sehr getragen.
Also in dem Sinn, du hast gesagt, dein Glaube hast du neu sortieren, aber das hast du wie geschafft. Du hast den Glauben nicht verloren, sondern er ist dir auch in dieser schwierigen Zeit zu einem Halt geworden, kann man das so sagen?
Ja, und ich habe eigentlich heute einen viel tieferen Glauben wie vorher, kann ich, denke ich, so sagen. Ganz anders nochmal Gott in einer ganz anderen Tiefe erfahren und auch eine ganz andere Sicht auf bestimmte Dinge.
Jetzt könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge darüber reden, wie es bei dir noch weitergegangen ist, wie du die Trauer verarbeitet hast, mit was du konfrontiert gewesen bist. Aber ich möchte gerne in einen anderen Fokus jetzt reingehen, weil was ich auch spannend finde bei dir, Elisabeth, du hast ja eigentlich das, was du selber erlebt hast, mit dieser Trauer hast du genommen und hast gesagt, hey, ich möchte mit dem anderen helfen. Ich möchte andere Menschen begleiten, die Trauer erlebt, wo Verlust erlebt und du bist Trauerbegleiterin geworden, 7 Jahre nachdem dein Mann gestorben ist. Erzähl mal, wie bist du zu dem gekommen? Ist das schon früh ein Wunsch gewesen oder hat sich das so entwickelt?
Nein, gar nicht eigentlich. Etwa 7 Jahre nach dem Tod von meinem Mann sind ja meine Kinder dann schon mal wieder deutlich selbstständiger gewesen. Es hat mir Raum gegeben und ich habe immer wieder gemerkt, die Trauer kommt immer wieder so punktuell einfach offen und oft sehr heftig. Und dann habe ich gedacht, ich möchte einfach nochmal etwas machen. Und habe eigentlich wollte ein Trauerseminar besuchen und habe dann einen Flyer bekommen. Und auf dem Flyer war aber auch ein Hinweis für eine Ausbildung. Und dann habe ich das so ein bisschen durchgelesen und dann hat mich das einfach begeistert. Dann habe ich gedacht, ja, ich finde das eigentlich spannend, ein bisschen tiefer einzutauchen in das Thema und einfach etwas Neues lernen. Und habe mich dann für die Ausbildung angemeldet und für die, vorgelagert vor dieser Ausbildung ist auch ein Trauerseminar gewesen. Das ist auch wichtig gewesen, auch nochmal meine eigene Trauer zu reflektieren. Und dann habe ich eben die Ausbildung gestartet und das ist sehr eine gute Zeit gewesen.
Also ist für dich einfach wichtig oder heilsam gewesen, selber mal so ein Trauerseminar zu machen und dich mit dem nochmal ganz fest beschäftigen?
Genau. Einerseits das Trauerseminar und andererseits aber dann die Ausbildung. Und dort habe ich dann im Nachhinein noch einige Aha-Erlebnisse gehabt. Es gibt ja immer verschiedene Gesichter auf Trauer. Es gibt auch entsprechend verschiedene Modelle. Und es gibt ja das Fasermodell der Trauer von der Verena Kast und Elisabeth Kübler-Ross, wo so Phasen beschreiben. Das habe ich kennt, aber zu dem Modell habe ich irgendwie nicht so den Zugang gehabt. Und habe ich dort eine neue Sicht, von einer neuen Sicht auf Trauer, ein neues Modell, das sind die Aufgaben der Trauer. Und mittlerweile sind es auch ein bisschen weiterentwickelt. Wir nennen es jetzt Facetten der Trauer, aber ich habe eigentlich die Aufgaben der Trauer, da habe ich mich sehr wiedergefunden. Und da ist zum Beispiel neben dem, dass man einfach sehr viel Gefühl durchlebt in der Trauer, eine ganz große Gefühlspalette, gibt es auch die Aufgabe, dass man sich extrem muss verändern. Man muss sich anpassen an ein Umfeld, wo komplett anders ist. Also man muss einen Weg finden, jetzt in meinem Fall ohne Partner. Man kann sich nicht mehr besprechen. Auch nicht mehr anlehnen oder ja, das, was man gemeinsam aufgebaut hat, muss man allein weiterführen. Und man muss Aufgaben übernehmen, die der andere früher gemacht hat. Teilweise Sachen, die man sich gar nicht auskennt hat. vieles verändert sich, auch Beziehungssystem verändert sich. Ich habe irgendwann realisiert, ich habe eigentlich nur noch Freundinnen. Männer sind gar nicht mehr existent in meinem Leben, weil einfach vielfach der Kontakt zu den Ehepaaren irgendwie so ein gewisser Leerlauf war von der männlichen Seite her. Und einfach, wie viel man da bewältigt, wie viel sich verändert in kurzer Zeit und wie stark man sich muss anpassen an eine neue Situation und gleichzeitig noch die ganze Gefühle, die man hat, also was man eigentlich leistet in der Trauer und warum Trauer wirklich auch Arbeit ist.
Und ist dir das erst dort so richtig bewusst worden, nach 7 Jahren?
Ja, einfach, dass das beschrieben ist irgendwo, dass das wirklich, einfach das mal lesen und hören, was man eigentlich geleistet hat.
Macht einem das dann auch ein bisschen so, stolz ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber weißt du, so, hey wow, ich habe mega viel geleistet die letzten 7 Jahre und ich habe das geschafft und ich bin immer noch da.
Genau, auch das Würdigen.
Würdigen, das Wort habe ich gesucht. Genau. Ja. Jetzt bist du eben seit einem Zeitchen schon, hast du deine Praxis, wo du Menschen begleitest und deine Praxis heisst Raum zum Trauern. Ich habe mir so überlegt, also ich nehme an, du hast den Namen gewählt, weil du möchtest Menschen den Raum geben, wo sie eben können trauern. Wirst du sagen, nimmt man sich den Raum vielleicht zu wenig, muss man sich den bewusst suchen und nehmen, wenn man einen Verlust erlebt?
Ja, einfach, es ist mir wichtig, einen Raum zu haben, wo man darf sein, auch eben mit der ganzen Gefühlspalette, die da ist, wo ein bewertungsfreier Raum, wo Trauer auch nicht bewertet wird, wo Trauer Ausdruck findet. Und das mit dem Bewerten meine ich, das habe ich auch selber ein bisschen so erlebt. Wenn man in Retour ist, schaut das Umfeld, gerade jetzt, wenn auch noch kleine Kinder im Spiel sind, ja, trauert sie vielleicht zu fest. Ui, schafft sie es denn? Oder sie trauert vielleicht zu wenig. Oh, ist sie überhaupt bei ihrem Schmerz? Ui, sie trauert immer noch nach so vielen Jahren. Ui, hat sie ihn überhaupt losgelassen? Oder sie ist schon wieder so fröhlich. Also es gibt da wie so auch eine gewisse gesellschaftliche Normen, wie eine richtige Trauer müsste aussehen, wie wann sie müsste fertig sein und so weiter. Und das möchte ich einfach Zeit lassen, den Leuten so lang, wie sie brauchen, im eigenen Tempo. Und auch das, was sie so erleben im Alltag von außen her, dass das darf einfach Raum haben. Genau.
Du hast jetzt gerade so die gesellschaftlichen Normen angesprochen. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich habe verschiedene Interviews schon gemacht, auch mit Leuten aus anderen Kulturen, dass das in gewissen Kulturen ja sehr gang und gäbe ist, dass man so lang tut Trauer und dieser Trauer auch wirklich Ausdruck geben. Also zum Beispiel im Islam ist das ja ganz anders, oder auch im Judentum ist das ganz anders als jetzt bei uns. Würdest du sagen, ja, ist das etwas in unserer Gesellschaft, wo wir auch ein bisschen verlernt haben, jetzt hier in unserer Schweizer Kultur, dieser Trauer den Raum zu geben, die Trauer auch auszudrücken, egal wie lange. Also, du hast vorher angesprochen, manchmal hat man das Gefühl, jetzt müsste es doch wieder, oder? Jetzt ist sie immer noch am Trauern.
Das ist definitiv so, das hat geschichtliche Gründe. Wie das gekommen ist in unserer westlichen Welt mit der Trauerkultur. Wir sind ja eigentlich angelehnt an die jüdische Kultur vom Christentum her. Und ist tatsächlich so, dass die Totenklage zu Beginn auch im christlichen Glauben ein wichtiger Bestandteil gewesen ist. Aber irgendwann ist dann mal, das ist etwa im 4. Jahrhundert nach Christus oder so gewesen, der Erzbischof von Konstantinopel gefunden, die Trauerklage ist im Widerspruch zur Auferstehungshoffnung. Also wir haben ja Hoffnung für ein Leben nach dem Tod.
Und das im Christentum ist das so eine sehr zentrale Hoffnung.
Genau, und warum sind ihr so am Klagen und hat das dann verboten? Das ist ein erster Schritt gewesen. Und so hat es halt immer wieder, je nachdem, in welcher Zeit man gelebt hat, unterschiedliche Sichten geben, unterschiedliche Normen. Und eben die Totenklage ist wirklich durch ein Verbot von der Kirche dann auch gekommen. Und das ist natürlich ein sehr gutes Heilmittel für die Trauer.
Also können klagen ist ein gutes Heilmittel?
Ja.
Warum?
Also in der Klage ist ja nicht nur so ein unartikuliertes Schreien, sondern in der Klage, das hat auch, ist auch schon erforscht worden in anderen Kulturen, da sind oft, steckt oft ganz viel drin, schon wird viel zum Ausdruck gebracht, was der Mensch für einen bedeutet hat, was jetzt fehlt. Es wird alles zum Ausdruck gebracht, es wird gesagt, es wird darüber geredet und das ist ein ganz wichtiger Schritt im Verarbeiten. Das könnte gerade gesagt werden. Und
dass man rauslassen, quasi die Emotionen auch unfiltert.
Ja, genau.
Also Raum zum Trauern, sich Zeit nehmen zum Trauern, das ist etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Und dann, weißt du, wenn du Leute begleitest, wie kann denn das aussehen, dieser Trauer Raum geben? Gibt es da bestimmte Methoden, die du anwendest? Gibt es da Rituale, die helfen
können? Erstmal geht es darum, welche Gefühle sind eigentlich da? Und das können ganz unterschiedliche Gefühle sein. Das kann Wut sein, das können Schuldgefühl sein, das kann Einsamkeit sein, das kann auch Neid sein. Der oder die hat genau das, was ich nicht mehr habe. Und dahinter steckt ein großer Schmerz. Einfach einmal deine Gefühle auch auf die Spur kommen. Und wie man dann deinen Ausdruck verleiht, das hängt ganz fest davon ab, für was die betroffene Person einfach den Zugang hat. Für welche Art vom Ausdruck. Es gibt die einen, die zeichnen gern, oder die anderen, die sind gern unterwegs, oder über die Musik, oder, ja, gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt auch angefangen, mit Menschen zu pilgern, also unterwegs zu sein, in der Natur, 5 Tage pilgern.
Okay.
Wandern, der Schmerz, du wandern.
Also da bist du dann mit mehreren Personen, so eine Trauergruppe unterwegs,
ja,
oder?
Genau, mit einer Gruppe von Trauernden und nur mit eine weitere Person, auch eine Begleitperson. Und das ist auch ein sehr heilsames Mittel.
Also ist, wenn ich das richtig rausgehöre, ist es ja auch sehr etwas Individuelles, oder?
Ja.
Ich denke, ich könnte mir vorstellen, es ist auch ein Herausfinden, hey, was hilft mir persönlich jetzt in der Trauer?
Unbedingt.
Wie erlebst du das so? Kommen manchmal Leute, die sagen, hey, ich habe gar keinen Zugang zu meinen Gefühlen, ich weiss gar nicht, was mir jetzt könnte helfen. Und bist denn du da die Unterstützung, wo quasi hilft, ausprobieren, was jetzt da könnte eine gute Methode sein.
Herausfinden, genau, wo ist ein Zugang. Das ist wirklich ganz, ganz verschieden.
Wie wichtig findest du aber so Ritual zu haben im Alltag?
Ritual sind etwas sehr Hilfreiches, genau. Und es geht ja auch wie ums Verbundensein nur zum Verstorbenen. Also das eine ist ja, ich lasse meine Person los aus meinem aktiven Leben, aber ich darf im Herzen verbunden bleiben mit meiner Liebe. Und vor allem in den ersten Jahren, so habe ich es persönlich auch erlebt, sind so Rituale sehr hilfreich. Und die können auch ganz verschieden sein.
Was sind so Rituale, die jetzt dir vielleicht geholfen haben?
Für mich war es sehr hilfreich, auf den Friedhof zu gehen, eine Kerze anzünden, dort zu sein. Und für andere sind es vielleicht andere Sachen.
Du hast auch angesprochen, mit den Kindern Steine anmalen,
genau.
Zum Beispiel.
Ja.
So etwas Gestalterisches auch machen.
Genau, genau. Oder auch an den Tage, wo so die kritischen Tage zum Beispiel, das Hochzeitsjubiläum oder der Todestag oder sein Geburtstag oder so, dort die auch bewusst gestalten, überlegen, was brauche ich und was für ein Ritual passt.
Es sind ja auch immer so die Tage, wo man vielleicht zum ersten Mal muss durchmachen, eben zum ersten Mal einen Geburtstag von dieser verstorbenen Person, die nicht mehr da ist, zum ersten Mal Weihnachten. Würdest du sagen, so das erste Jahr ist das Schwierigste? Oder kann man das gar nicht so pauschal
nicht zwingend
sagen?
Nein. Im ersten Jahr ist vielfach noch ganz viel zu machen und zu tun und ist auch das Umfeld noch aktiver in der Unterstützung. Ich höre vielfach auch, das zweite Jahr ist viel schlimmer jetzt wie das erste. Also das ist auch ganz verschieden. Für die einen, die mag das schon sein, alles einmal, das erste Mal erlebt haben, aber manchmal kommt man auch erst im zweiten Jahr richtig an im neuen Leben.
Mhm. Und dann hat eben das Umfeld zum Teil schon vergessen,
genau,
was eigentlich passiert ist. Oder für das Umfeld ist es normal weitergegangen.
Genau.
Oder? Stichwort Umfeld würde ich gerade noch aufnehmen. Ja, wie kann denn das Umfeld unterstützen? Was ist da wichtig, wenn jetzt jemand den Podcast hört und selber gar nicht von Trauer betroffen ist, aber vielleicht jemand kennt, der gerade jemanden verloren hat? Was, ja, was, wie kann man helfen?
Ich denke, über die Länge. Am Anfang, wie gesagt, gibt es sehr viel Energie überall und Hilfsangebot. Erstens mal auch immer herausfinden, was braucht die Person wirklich. Nicht, was meine ich, was sie könnte brauchen, sondern was braucht sie wirklich, was tut ihr gut. Bin ich überhaupt die richtige Person für sie? Genau. Und einfach über die Länge hinweg, auch noch 2, 3 Jahre, immer noch schauen, wie geht's und was brauchst du? So.
Einfach auch mal ein Nachfragen wieder,
genau,
oder so ein bisschen zeigen, hey, ich kann es nicht vergessen.
Genau. Mal etwas zusammen machen. Je nachdem, ganz wichtig ist, herauszufinden, was braucht die andere Person. Und wenn sie jetzt im Moment nicht weiss, dann vielleicht Vorschläge machen, so.
Das ist ja manchmal noch schwieriger, finde ich jetzt. Dass Leute manchmal sagen, ja, nein, ich brauche gerade nichts, aber vielleicht können sie es einfach gar nicht so ausdrücken oder sind selber eben mit ihren eigenen Gefühlen und der ganzen Situation so überfordert. Und in dem Fall würdest du da raten, einfach dranbleiben und zeigen, ich bin im Fall da.
Genau, ohne jetzt aufdringlich sein, aber einfach signalisieren. Genau.
Jetzt, was ich ganz einen spannenden Aspekt noch finde, den ich gerne noch ein bisschen reingehen mit dir. Du hast mir im Vorgespräch am Telefon erzählt, dass du auch nachholende Trauerarbeit anbietest. Mhm. Also Menschen, die vor x Jahren jemanden verloren haben und dort mal nicht haben können trauern oder nicht, ja, irgendwie nicht getrauert haben, die jetzt zu dir kommen und sagen, ich muss das oder will das angehen. Erzähl mal etwas über das.
Genau. Ja, das gehört zu dem ganzen Themakreis, auch von der sozial nicht anerkannten Trauer. Das macht es aber so schwierig. Es gibt da auch einen englischen Begriff dafür, die Disenfranchised Grief heißt das. Das kommt aus dem Englischen, die Beobachtung, dass wir das Umfeld oder die Gesellschaft findet, das ist doch jetzt nicht traurig oder nicht mehr traurig. Da ist zum Beispiel die ganze Thematik mit dem Sternenkind, wo in der frühen Schwangerschaft stirbt. Wobei da ist heute manches schon anders, schon am Tor. Oder aber auch die Trauer, wo sehr lang zurückliegt. Wo dann heisst, komm, das ist doch jetzt 40 Jahre her, das kann es jetzt nicht mehr sein.
Und man dort mal vielleicht auch nicht so sensibel gewesen ist in der Gesellschaft.
Genau,
also,
ganz genau.
Eben, du hast es vorher gesagt, ja, heute ist das ein bisschen anders. Wenn heute eine Frau ihr Baby in der frühen Schwangerschaft verliert, gibt es doch immerhin gewisse Fachstellen, die genau, da genau unterstützen können. Aber vor 40, 50, 60 Jahren ist das noch nicht so gewesen.
Nein.
Also kommen auch Frauen zu dir, die sagen, hey, ich habe mal ein Kind in der Schwangerschaft verloren,
habe
vor
ich auch
x Jahren.
Schon gehabt, genau. Oder auch überlebende Geschwisterkind, wo das erlebt haben, dass die Mutter immer wieder das Kind verloren hat. Genau.
Und wo das jetzt möchte aufarbeiten.
Genau.
Ja. Wie sieht denn Trauerarbeit nach so vielen Jahren noch aus? Ist das anders, als wenn man es gerade erlebt hat?
Ja, genau. Ein wichtiger Unterschied ist auch noch bei der nachholenden Trauerarbeit. Es ist vor allem dann schwierig und hat auch unter Umständen Konsequenzen, wenn es in den ersten 2 Lebensjahrzehnten der Verlust passiert ist, weil dort einfach das Kind oder der Jugendliche noch nicht die Möglichkeit hat, das zu integrieren und irgendwie damit einen Umgang zu finden. Und das Leben ist einfach weitergegangen. Genau. Und dann ist vielleicht jahrelang nichts und dann passiert vielleicht plötzlich irgendetwas im Umfeld, eine überfordernde Situation oder auch nochmal ein Verlust. Und dann kommt das wieder führen. Aber dann wird es häufig nicht als Mitursache für das aktuelle Problem mehr sehe.
Wenn es wie zu weit zurück ist oder wenn man das Gefühl hat, ja, das ist doch, ja, macht mir nichts mehr aus oder so.
Genau, genau. Ja, wie könnte das aussehen, auch in der Trauerarbeit? Es gibt einen Psychologen, einen Psychotherapeut und Theologe ist er, glaube ich, Roland Kachler, der hat das Konzept entwickelt. Und dort habe ich mich drin vertieft. Er nennt das nachholende Trauerarbeit. Also der Begriff kommt von ihm. Das geht dann einfach so in der Weise, dass da sind dann wie drei Personen. Da ist die trauernde Person, da bin ich als Begleitperson und dann ist noch dritte Person das Kind von dort zumal.
Also wenn man jetzt als Kind einen Verlust erlebt hat,
genau.
Oder ist das auch als erwachsene Person?
Also jeder Mensch hat ja in sich auch noch ein inneres Kind und wir nehmen das jetzt wie nochmal als separate Person, wo wieder B ist. Vielleicht kann man auch nochmal etwas mitbringen von der damaligen Zeit, Stofftier oder was auch immer. Und dann ist es wichtig, dass man, geht man zum Beispiel in ein Schlüsselerlebnis rein, was passiert ist, und lässt das Kind reden und probiert, dass das Kind Wort findet und auch nochmal ausdrückt, was denkt hat, was vielleicht gefühlt hat, wie es umgangen ist und so wie der Schmerz, Zugang zu dem Schmerz findet. Und dann die erwachsene Trauernde ist ja dann da und ich als Begleitperson, die dem Kind zuhört.
So. Dann noch ein bisschen abstrakt, aber ja, ich kann es mir vorstellen.
Genau. Und das kann man auch mit Figürli zum Beispiel stellen. Oder, was ich auch schon gemacht habe, als Kinderbuch nehmen, sodass die erwachsene Trauernde nochmal ganz in die kindliche Emotion hineingehen kann.
Und warum ist das so wichtig, die kindliche Emotion für zu holen?
Weil da ist etwas standen geblieben bei dem Kind, dass wir in uns drin haben. Da ist ein Trauerprozess stehen geblieben und es ist wichtig, dass der Trauerprozess wieder ins Fließen kommt. Und so kann er wieder ins Fließen kommen, durch Ausdruck, durch gesehen werden, indem er gewürdigt wird. Und in dem, vielleicht hat das Kind von dort mal auch sich irgendwie etwas festgelegt, hat gesagt, vielleicht ist ein Unfall in die Ferien passiert, ich gehe nie mehr in die Ferien oder irgendetwas Lebensblockierendes. Auch so Sachen können wir dann führen. Und dann geht es darum, wie die Sätze zu verwandeln in lebenszugewandte Sätze.
Was kann so ein lebenszugewandter Satz sein?
Ich darf mich freuen und in die Ferien fahren. Und nur weil wir jetzt in die Ferien gegangen sind, ich keine Kontrolle über Leben und Tod. Weil ich als Kind vielleicht das und das und das nicht oder gemacht habe. Oder das ist kein Zusammenhang. Und wie so ein bisschen das auflösen.
Aber wenn ich das richtig verstehe, betrifft das jetzt schon die Fälle, wo man. Also eine erwachsene Person kommt zu dir, die als Kind etwas erlebt hat.
Ganz
gut. Dann geht man in das Kindliche rein. Aber wenn jetzt jemand kommt, der sagt, hey, ich habe als junge Frau eine Fehlgeburt erlebt und möchte das jetzt nach 40 Jahren aufarbeiten, dann muss man nicht in die kindliche Perspektive, weil sie ist ja schon eine Frau gewesen.
Genau, dann geht man in die Perspektive der jungen Frau. Aber es hat weniger den traumatischen Aspekt, weil die junge Frau ja ganz andere Möglichkeiten hat, mit dem umzugehen wie ein Kind.
Und doch findest du, nachholende Trauerarbeit ist auch dann wichtig.
Absolut. Und ist möglich. Und man kann stillstehende Trauerprozesse, könnte so wieder ins Lösen kommen. Und manchmal sind es auch so Ideen, wo man dann hat, ich muss jetzt mein Leben lang traurig sein, weil das ist passiert, was ganz Schlimmes. Und so bleibe ich verbunden mit dieser Person. Auch das habe ich schon erlebt. Und da muss man sagen, nein, die Trauer, die darf gehen. Weil Liebe darf ich behalten, aber die Trauer darf verschwinden, die darf weniger werden.
Eben verschwinden, finde ich noch ein grosses Wort, wird wahrscheinlich nie, oder?
Genau, die Trauer darf weniger werden. Es ist tatsächlich so, so frühe Verluste haben meistens den Charakter von einer Lebensaufgabe, sage ich jetzt mal. Die sind das Leben lang ein Thema, nicht mehr mit der gleichen Intensität, aber sie können immer wieder einfach aufploppen und schmerzhaft sein. Genau.
Aber da höre ich jetzt schon auch etwas Hoffnungsvolles raus, auch gerade für Leute, die eben sagen, hey, ich habe vor x Jahren etwas erlebt und das gar nicht so richtig verarbeitet, aber es gibt noch Hoffnung quasi, es gibt noch die Chance, um auch x Jahre später einen Verlust verarbeiten und dem nochmal den Raum geben.
Auf alle Fälle. Mhm. Das ist sehr gut möglich. Mhm. Doch, und ist sicher hilfreich, um wieder mehr in, ja, auch in eine Lebensfreude hineinzukommen oder auch alle Gefühle, die dort mal gewesen sind, vielleicht Angst oder so, einfach die nochmal anschauen und dass die einfach dürfen weniger werden.
Mhm. Findest du, wenn man etwas den Raum gibt, erst dann kann es weniger werden?
Ja, das ist das Phänomen vom, es heißt ja immer über die Trauer hinwegkommen. Und das ist eigentlich ein falscher Begriff. Es heißt durch die Trauer hindurchgehen. Und nur wenn man hindurchgeht, durch den Schmerz, durchs Schwere, kommt man, das ist ja wie bei einer Geburt. Da muss man auch durch den Schmerz durch und dann kommt ein neues Leben. Das ist eigentlich ein Prinzip.
Ich kann mir vorstellen, für viele ist halt das auch mit Angst verbunden. Die Angst, oh, jetzt muss ich mich dem Schmerz stellen. Mhm. Was passiert dann mit mir, oder? Vielleicht, solange ich es runterdrücke, habe ich es im Griff. Aber wenn ich das auflasse, kann es mich auch völlig überwältigen.
Aber man wird nicht versinken im Schmerz. Das ist die Angst, aber man versinkt nicht drin. Und darum ist es ja auch wichtig, dass man jemanden hat, der begleitet und auch immer wieder schaut, dass man dann wieder Boden findet. Mhm.
Was würdest du sagen, wie verändert sich Trauer über die Jahre? Also eben, am Anfang ist der grosse Schmerz, oder? Wo man gar nicht recht weiss, wie übersteht man das? Vielleicht jetzt auch aus deiner eigenen Perspektive, wie hat sich deine Trauer, dein Schmerz verändert?
Wird auf alle Fälle weniger. Ich habe das bei verschiedenen Momenten gemerkt. Also zum Beispiel, als mein drittes Kind in die Schule gekommen ist, das ist ein halbes Jahr nach dem Tod von meinem Mann gewesen, dann habe ich gemerkt, ui, das ist so ein tiefer Schmerz gewesen, jetzt bin ich wirklich alleinerziehend, jetzt, das ist jetzt meine Zukunft, jede Eltern habe, werde ich allein da sitzen. Das sind dann ganz starke Schmerz. Denn Jahre später haben die Freunde um mich um so 25-jähriges Silberhochzeitsjubiläum gefeiert. Und dann habe ich, ja genau, meine Silberhochzeit ist klammheimlich verlaufen und so. Auch nochmal ein bisschen schwierig gewesen. Und es ist einfach, mit der Zeit ist es weniger geworden. Auch mit dem, genau. Jetzt letztes Jahr hat mein Sohn geheiratet und das ist für mich jetzt einfach schon, für mich jetzt normal gewesen, da allein vorne zu stehen. Und da habe ich selber gemerkt, jetzt bin ich angekommen, auch so in diesem Leben.
Mhm. Es tut nicht mehr einfach gerade weh, so ein Ereignis.
Ja.
Und gleich bist du wahrscheinlich mit den Gedanken, doch einmal bei deinem Mann, könnte ich mir vorstellen.
Auf alle Fälle. Und vor allem dann mehr noch beim Sohn, wo ich jetzt realisiert habe, ja, er hat jetzt den Vater auch nicht am 80. Das ist ja vor allem dann für ihn ein Schmerz. Genau.
Mhm. Aber was würdest du sagen, wie geht es dir heute?
Heute geht es mir gut. Doch, ich bin auch jetzt, nachdem meine Kinder erwachsen sind, gut angekommen in dem neuen Leben nach Familienphase sozusagen.
Mhm. Was würdest du dir jetzt mit der Erfahrung, die du heute hast, mit dem, an dem Ort, wo du heute stehst, was würdest du dir deinem jüngeren Ich sagen, der damals den Verlust erlebt hat? Was würdest du für einen Rat geben? Oder ja, was für einen Zuspruch vielleicht?
Ich habe ja immer auch nach dem Tod von meinem Mann irgendwie so ein Gefühl gehabt, es kommt gut. Aber das ist immer wieder durch die Realität so ein bisschen verschwunden. Und dem jüngeren Ich würde ich sagen, heb drauf fest, es kommt wirklich gut.
Mhm. Ja. Wirklich so einen Zuspruch geben.
Mhm. Mhm. Genau.
Jetzt, der Podcast heisst ja «Endlich leben». Das ist so ein bisschen doppeldeutig. Was würdest du sagen, was bedeutet für dich «Endlich leben»? Wie tust du das deuten?
Leben mit dem Bewusstsein, dass Leben endlich ist. Und auch aus dieser Perspektive aus Prioritäten setzen im Leben.
Mhm. Ist das etwas, wo dir persönlich einfach fällt?
Mittlerweile fällt es mir einfacher, ja.
Mhm. Aber ist das etwas, wo du hast lernen?
Ja. Mhm.
Was würdest du sagen, wie hat dich die Konfrontation mit dem Tod, also die persönliche, der Verlust von deinem Mann, aber jetzt auch die viele Arbeit, die du ja, ich meine, deine, du verbringst ganz viel Zeit in deinem Leben mit Begleitung von Trauernden, du bist immer wieder mit dem konfrontiert. Wie hat das deine Sicht auf den Tod und auch aufs Leben verändert?
Ja, der Tod ist ja nicht irgendwann weit weg, sondern der kann immer passieren. Aber trotzdem auch ist es wichtig zu leben. Beides. Es ist das große Und. Wissen, dass das Leben endlich ist und Lebensfreude haben. Und Menschen wirklich zur Seite stehen, wo schwere Zeiten haben.
Das gibt dir auch etwas so.
Bei mir ist einfach der Fokus mehr auf dem Du, muss ich sagen. Also nicht auf, was es mir geht, sondern einfach ein Bedürfnis da sein für den anderen. Also, es ist nicht in erster Linie für meine Sinnfindung wichtig, sondern einfach ein Bedürfnis, ja.
Ja, aber manchmal bekommt man dann selber, wie, merkt man, es gibt auch mal etwas zurück. So.
Auf alle Fälle auch Beziehung zu diesen Leuten, wo man merkt, ja, dass es hilft und das ist schön zu sehen, ja.
Elisabeth, danke vielmals für deine Zeit, die du dir genommen hast, für dein Erzählen.
Gerne.
Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute.
Danke.
Wenn du mehr über das Angebot von der Elisabeth Bührer möchtest wissen, ich habe ihre Webseite in den Shownotes verlinkt. Und dort findest du auch gerade noch einen anderen Link, der dich zu unserer Spendenseite führt. ERF Medien, die diesen Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Mit deiner Hilfe können wir endlich leben und auch ganz viele andere Podcasts produzieren. Podcasts, die für dich und vielleicht auch für dein Umfeld hilfreich und inspirierend sind. Danke vielmals für deine Unterstützung. Ich bin Evelyn Gutknecht, ich sage Tschüss und bis in 2 Wochen.
Endlich leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.